Menschi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag, Abstimmung vom 9. Juni, sieht so aus, die Linke gewinnt und die SVP wird total verlieren. Dann Gen Z, was ist da los, was kommt da von uns zu? Dann Protest amerikanischer Universitäten, was ist gleich und was ist anders als 1968? Und extreme Kampfbegriffe werden da in die Welt rausgepuppen. Donald Trump redet von Gestapo in Amerika. Nämlich Biden-Regierung und die Linke redet von Genozid in Gaza. Also, Abstimmung vom 9. Juni, zweimal Gesundheitspolitik, einmal Strompolitik, einmal Impfpolitik. Laut Umfragen, überall verlieren die Rechten, vor allem die SVP, überall gewinnen die Linken. Ja, Markus, das treibt dich zum wiederholten Mal zum Wahnsinn, oder?
Genau, ich bin kurz vor dem Zusammenbruch. Nein, ich glaube, das ist jetzt einmal das erste Stimmungsbild und ich finde, es ist eher so, und ich hoffe natürlich, dass die zwei Gesundheitsinitiativen abgelehnt werden. Wenn du die Prämienentlastungsinitiativen anschaust, 56%, ist nicht so viel wie bei der 13. AHV-Rente, da waren es über 60% gewesen. Und vor allem, wenn man eben schaut bei der SVP, die SVP lehnt sehr klar die Initiativen ab. Und bei der 13. Rente ist ja eigentlich die Störung weg der SVP. Und das hat man schon von Anfang an gesehen. Die SVP hat von Anfang an sehr viele Leute gehabt, wo dieser 13. Rente zugestimmt haben. Von dem her finde ich, nein, ich bin sehr gelassen. Ich finde, es sieht gut aus.
Nein, es sieht natürlich schlecht aus, vor allem natürlich beim Mantelerlass Stromgesetz. 70% sind dafür. Also die Linken kommen mit Vorschlägen zur Änderung. Gesundheit, Energie. Die Rechten lehnen immer ab, sagen aber nein und sie bringen nichts Eigens. Das ist doch irgendwie ein Moment, was sich da abspielt, oder?
Nein, der Mantelerlass ist ja etwas, was Albert Rösti vor allem geprägt hat. Und ein Kompromiss, den er geschlossen hat, wo ihm übrigens natürlich auch die Wahl im Bundesrat ermöglicht hat. Da muss man natürlich sehen, das ist ein wichtiger,
SVP ist dagegen.
Ein wichtiger Deal gewesen. Zuerst ist die SVP dafür gewesen, jetzt ist sie dagegen. Aus Sicht von der Partei, meiner Meinung nach, völlig gut. Weil das hätte man können erklären, ihren Bauern auf dem Land, oder eben, dass da überall Windräder hinkommen sollen. Und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach für den Albert Rösti sehr gut. Weil wenn er da so deutlich, also man, das wird nicht so deutlich bleiben, wie es jetzt ist, aber das wird deutlich angenommen, das ist eindeutig, 75%, das ist so viel. Also das wird cool, da kommt tot sicher durch. Und das wird der Albert Rösti im Bundesrat massiv stärken, weil die Bundesräte sind teilweise dort ein bisschen infantil. Wenn man sich einmal gegen die eigene Partei durchgesetzt hat, dann tut das eigentlich eher den Respekt der Kollegen erhöhen. Vor allem, wenn man von der SVP kommt. Und von dem her, obwohl der Albert Rösti es nicht so gern hat und auch nicht so gern gehört, es wird für ihn sehr gut sein.
Also, aber du bist schizophren. Du findest das toll für den Rösti, bist aber trotzdem dagegen. Also, du willst einfach zweimal irgendwie auf der positiven Seite sein. Das geht natürlich nicht. Du hast ja gesagt, dass noch Veranstaltung mit dem Albert Rösti letzte Woche da beim Kenny in Dietlichen. Ja, da können ja dann Gemeinden und Kantone nicht mehr entscheiden, wo die Windräder ankommen. Und ähnliche Sachen werden da oben geboten und so. Und der Rösti hat gesagt, das stimmt einfach nicht, oder? Du bist also auch da irgendeine Propaganda auf der Leim gekrochen, Markus?
Ja gut, das ist ein Gutachten von Lukas Pfisterer. Lukas Pfisterer ist der Sohn von Thomas Pfisterer, langjähriger FDP.
Soll jetzt das
FDP Ständerat aus dem Kanton Aargau, er ist selber FDP. Das Gutachten, du weißt, wie es ist mit den Juristen. Du kannst zwei Juristen fragen und hast drei Meinungen, das ist normal. Nach dem Gutachten sieht es nicht gut aus für Gemeindeautonomie und deshalb sage ich, für die SVP, für ihre Basis, ist völlig klar, es ist ein No-Brainer, dass die müssen dagegen sein müssen, weil das ist etwas, was sie sich nicht können nachher erklären, dass sie solche Sachen zugestimmt haben. Und noch eines, ich finde, der Mantelerlass wird für den Albert Rösti ein Triumph sein, wo die Energiepolitik in die Richtung bringt, wo ich auch gut finde.
Genau, nämlich eben, dass man mal zu etwas Ja sagt, wenn nicht alles drin ist, was man will und nicht immer nur Nein sagt. Alle einig sind sich ja bei der Krankenkassenprämie, die immer aufgeht. Methoden zu Korrekturen sind umstritten, aber auch diese Zustimmung ist vorhanden, auch wenn sie nicht so hoch ist wie bei der AV. Dort hat es ja locker gelangt. Die Finanzierung ist nicht sicher. Die Höhe ist noch nicht klar, wie das passieren soll. Also Wiederholung von der Abstimmung von der 13. AV ist dann doch wahrscheinlich wieder ein Ja und nachher dann Streit über die Finanzierung.
Also nein, ich bin absolut überzeugt, dass diese Initiative nicht durchkommt. Das sage ich dir jetzt. Du kannst mich jetzt zitieren, du kannst dann nachher wieder dich darüber aufhalten, dass ich da falsch prognostiziert habe. 56%. Und wenn du schaust, wie wenig das von den Bürgerlichen zustimmt, jetzt, die kommt nicht durch, das schaffen sie nicht. Gut, also von dem her ist es völlig nicht zu vergleichen mit der 13. Rente, wo in allen Umfragen klar war, SVP-Anhänger bis zu 50%, wenn nicht mehr, haben zugestimmt von Anfang an.
Gut, also man muss noch sagen, also, die SVP ist umgekehrt beim Mantelerlass. Am Anfang sind sie dafür gewesen, nachher sind sie dagegen gewesen. Und jetzt frage ich dich noch etwas Grundsätzliches. Wir haben eine bürgerliche Mehrheit im Parlament. Und wenn das Volk entscheidet und wenn es so rauskommt, wie es jetzt aussieht, was du jetzt da natürlich verwendest etc., das heisst, es wird dann nicht sein und wir erinnern uns dann daran, steht alles im Protokoll. Die Linken kommen mit ihren Sachen durch und die Bürgerlichen verlieren. Oder, Markus, was heisst das?
Also erstens ist natürlich, das hat mit der Propaganda zu tun, die Roger Schawinski die ganze macht auf Radio 1. Das ist eben das Problem der Medien. Nein, ich glaube, du gehst jetzt einfach für etwas Falschen aus. Die 13. Rente war ein absoluter Ausreißer in den letzten 20 Jahren. Nein, was heisst 20 Jahre?
Jetzt kommt der nächste Ausreißer.
100 Jahre, nein, das glaube ich eben nicht. Und die Leute, die das meinen, glaube ich, kennen nicht so die jüngste Vergangenheit vom Volksabstimmungsverhalten der Schweizer. Sie tun sich etwas leisten, sie machen etwas, was sie fast ein schlechtes Gewissen haben und nachher sagen sie, ja gut, jetzt ist gut, jetzt stimmen wir nicht zu. Also ich bin ziemlich sicher, dass diese Initiative nicht durchkommt.
Gut, dann hast du es dreimal gesagt.
Wenn sie nicht durchkommt, wenn sie durchkommt, ja, dann bin ich traurig, dann muss man weiterkämpfen, dann muss man schauen, dass die formell bürgerliche Schweiz wirklich bürgerlich bleibt und nicht immer linker und linker und linker
wird. Eben, aber offenbar, die Linken, die sind besser unterwegs als die Bürgerlichen, die immer Nein sagen. Das musst du doch feststellen. Sie sind immer in der Verteidigungshaltung, selber bringen es aber nichts.
Ja gut, also Entschuldigung, wer hat eigentlich die Wahlen gewonnen? Der SVP eben hat mit Abstand die Wahlen gewonnen. Die Linken haben sich knapp können halten.
Man redet jetzt von der
Krise. Volksabstimmungen. Die Grünen sind in der Krise. Volksabstimmungen haben die Linken wahnsinnig viel verloren. Sie können nur mehr gewinnen, wenn ein Teil der Bürgerlichen mitmacht. Und das war bei der 13. Rente der Fall gewesen. Viel zu viele Leute von der SVP haben zugestimmt, aber die werden den Fehler nicht noch einmal machen.
Viele Kantonalparteien von der SVP haben auch zugestimmt, auch das mal wieder. Du das nicht einfach irgendwie unter den Tisch wischen. Also, reden wir über Gen Z, Generation Z. Vor einer Woche ein Interview im Doppelpunkt mit Jael Meyers, Gesicht und Sprecherin von der Generation Z, wie sie sich selber bezeichnet, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, viele Reaktionen. Hängen geblieben ist mir, die Leute von der Gen Z, also zwischen 1995 und 2010 geboren, sind 3 bis 4 Stunden am Tag auf Social Media und wollen weniger arbeiten, wollen viel freier arbeiten als früher. Und weil viel weniger Junge da sind, eben wie wir wissen, können sie die Forderungen bei den Firmen durchsetzen und darum sind sie auf dem höheren Ross.
Ja gut, das wird nicht mehr lang bald. Das wird bald aufhören, weil die Zeiten werden härter. Wir sehen es ja überall, geopolitisch ist die Zeit schon viel, viel härter geworden. Die Leute nehmen es einfach teilweise noch nicht so wahr, was da in der Ukraine abgeht oder im Nahen Osten. Zweitens, wirtschaftlich werden wir bald sicher spüren, dass es nicht mehr so gut läuft. Und dann wird die Generation Z, die ich für eine absolut verwöhnte Weicheier-Generation finde, aber das ist nur eine Minderheit. Aber die Leute, die eben Sprecher sind, wie zum Beispiel Jael Meyer, das ist eine Weicheier-Generation. Die wird sie 5 Jahre so gar nicht mehr geben, weil die Zeitumstände sich total ändern. Es kommt mir ein bisschen vor wie die verwöhnte Generation vor dem Ersten Weltkrieg, die Wandervogelidioten und die Reformbewegungsidioten, die Blut in Ascona rumgesprungen sind. Das ist alles ein bisschen Ausdruck von einer wirtschaftlich sehr, sehr guten Zeit, wo die Leute eigentlich nicht mehr so wissen, was gibt noch Sinn im Leben.
Eben, sie plädieren für eine 35-Stunden-Woche oder noch weniger, auch bei den Grünen, vor allem in Deutschland. Die Frage ist, wie bleibt man da Staat konkurrenzfähig? Wie kann man den Wohlstand sichern? Der ist nicht automatisch da. Und 100% arbeiten ist fast vollständig out. In unserer Zeit, auch in deiner Zeit, war das die Regel. Das ist fast heute noch die Ausnahme. Bei uns bei Radio 1, wir haben da ganz gute aus dieser Generation, die noch voll arbeiten wollen. Aber offenbar wird da die Stimmung verbreitet. Viel arbeiten, das ist etwas Negatives. Das passt nicht in unser Leben. Und das machen wir einfach nicht mehr, weil wir sind am Drücker.
Genau, aber ich würde schon betonen, du hast es gesagt, bei mir ist es auch so, ich habe viele sehr junge Leute aus dieser Generation, die super leistungsbereit sind, super gern, viel arbeiten. Es ist eine Minderheit in dieser Generation Z, die ein unglaubliches Gewicht bekommen hat in den Medien, weil die Journalisten teilweise vielleicht auch nicht mehr so arbeiten wollen und das irrsinnig bewundern, ich weiss es nicht, aber ich bin überzeugt, Roger, in den nächsten 5 Jahren wird sich das massiv verändern, weil einfach die Zeiten werden härter, in jeder Beziehung werden es härter, ideologisch, politisch, wirtschaftlich werden es härter, wir können uns das nicht mehr leisten. Vor allem wird es in Amerika sicher ändern, ich meine, die ganze Gen-Z-Debatte kommt ja aus Amerika.
Wie alles andere auch.
Wie alles andere auch. Und das wird in Amerika eine starke Veränderung geben. Und dann wird es irgendwann am Schluss in der Schweiz ankommen, weil die Schweiz ist halt eines der reichsten Länder. Wir machen jeden Seich 20 Jahre später mit.
Also, reden wir über Amerika, und zwar die amerikanischen Universitäten. Die palästinensischen, pro-palästinensischen Proteste sind explodiert mit Camps auf dem Campus. Während Wochen haben wir die Gewehre lassen, der Betrieb von Unis behindert worden, man hat lange nichts gemacht. Letzte Woche Reaktionen von der Polizei, aber auch von Joe Biden, der gesagt hat, Protest ist klar, dürfen wir machen. Free Speech, First Amendment, aber wenn man Gewalt anwendet, dann geht das nicht. Und wenn man natürlich die Leute behindert, zum Beispiel eben an der Universität ihre Sachen zu machen, ist das eine Art von Gewalt. Und jetzt frage ich dich, Markus, das Ganze sagt man schadet am Joe Biden. So wie es am Hubert Humphrey 1968 geschadet hat, wo es die grossen Proteste gab vor dem Demokratischen Parteitag in Chicago, wo dort auch gross in den Medien gekommen sind. Man hat dann gesagt, der hat es nicht im Griff. Und der Nixon ist dann gekommen und hat gesagt, Law and Order, ich bin für Law and Order, und hat dann wird das jetzt sich an Trump auch wieder nützen, deiner Meinung nach?
Also erstens tut sich ja normalerweise Geschichte nie wiederholen, und ich finde, die ganze Bewegung gegen den Vietnamkrieg ist viel, viel breiter gewesen. Ist eine andere Situation gewesen für Amerika, weil die sind selber in einem Krieg involviert gewesen. Das ist heute überhaupt nicht der Fall. Das ist ein Krieg, wo Israel führt gegen Terroristen und so weiter. Das ist ein anderer Fall. Vietnamkrieg hat man mit guten Gründen können auch dagegen sein. Das ist ganz etwas.
Ich bin dort in Amerika gewesen, an einer Uni. Genau. Ja, ich bin auch dagegen gewesen, und das ist ganz klar, meine Mitstudenten haben müssen fürchten, dass sie da aufgeboten werden, draftet werden und nach Vietnam gehen. Das ist natürlich ganz anders.
Genau, und das passt auch wieder zu der Gen Z-Debatte, die wir vorhin geführt haben. Ich meine, das sind unglaublich verwöhnte Leute, die hier jetzt kampiert haben. Ein Teil von denen sind offensichtlich aus dem Nahen Osten. Die haben Loyalitäts- Problem, man sieht das
also
einfach.
Also auch Anführer von denen.
Genau, die kommen eindeutig aus dem Nahen Osten, und die, was die erzählen, ich meine, das ist ja so extrem, das glaubt man gar nicht. Aber wenn man schaut, was für Kinder zwischen dabei sind, sind das eindeutig, das sind weisse Mittelschichtler, die in den besten Vierteln von Amerika aufgewachsen sind, völlig verwöhnt, pampert. Viel tut mir sehr leid, aber viele von meinen Freunden in Amerika haben ihre Kinder auch so aufgezogen.
Aber so wie du früher auch gewesen, aus der Mittelschicht, und hast protestiert,
ja,
und bist
als Student protestieren. Wir müssen den ganzen Widerstand der Eltern und auch der Lehrer damals noch ertragen. Die Universitäten oder auch die Kantonsschulen, die wir besucht haben, so wie du es auch, sind bürgerlich gewesen. Und wir haben dort noch aufs Dach bekommen von denen. Die haben nicht gesagt, oh, ich finde das irrsinnig, dass du jetzt hier gehst, gut campieren. Und unsere Generation, die kennst du auch, die finden jetzt in Amerika, und ich habe, wie gesagt, ich habe Freunde, die dann sagen, ja, das ist halt schon schön, wie da Kinder eben sich auch engagieren für den gleichen Scheiß, wo sie sich auch engagiert haben. Nein, also das ist mal das Erste. Und Zweitens muss man schon mal deutlich sagen, und ich habe es gestern auch wieder geschrieben, ich meine, das sind Nazis. Entschuldigung, also das ist unglaublich, was man da muss hören und was man wirklich nicht für möglich gehalten hätte, dass man muss so genozidale Losungen in Amerika, in einem Land, wo Kopfendeckel so viel profitiert hat, erstens von den Juden und zweitens, wo es den Juden immer gut gegangen ist, wo sie immer sehr sicher gewesen sind, und das ist ja auch ein Schock für sehr viele Juden in Amerika. Das ist also schon grusig, das ist daneben, das ist erschreckend. haben. Und wenn der Seich jetzt auch noch zu uns kommt, muss man sagen, sofort bekämpfen.
Also, aber man muss jetzt auch noch eben das politisch anschauen, wenn die nicht mehr für den Biden gehen, stimmen, und das sind eben vor allem eben die Jungen, sind die, die im Golf haben das letzte Mal, dann könnte der Trump gewinnen. Und das Groteske ist ja, der Trump ist ja viel mehr für den Netanyahu als der Biden. Er hat gesagt, geht innen nach Rafah, machen fertig, etc. Also dann ist es ja noch grotesk, dass sie etwas erreichen, das überhaupt nicht ihren Zielen entspricht.
Gut, die sind eben politisch sind sie einfach birrenweich. Also muss man auch mal sagen, politisch sind sie birrenweich. Sie müssen, also je nachdem, eben, wenn sie unbedingt Israel schwächen, dann müssen sie unbedingt schauen, dass der Joe Biden wieder gewählt wird. Also Joe Biden ist nicht Sagst gut für du? Israel, ja, ist meine Meinung. Aber das Zweite, was ich ganz wichtig finde, Joe Biden würde gar nicht so grosse Probleme haben, meiner Meinung nach, wenn er jetzt einfach ganz klar sich positionieren würde. Ich glaube, er nimmt viel zu viel Rücksicht auf die radikale Linke. Weil ich meine, und die ist wirklich auf eine Art radikal, das glaubt man gar nicht. Ich meine, was die erzählen über Hamas, was die erzählen über Geschichte
von Israel. Hamas redet eben nicht.
Ja,
oder?
Mal,
wenn
ja,
nur positiv.
Sind Helden, ja, sind Helden.
7. Oktober genau. Findet dort nicht statt.
Super, ja, findet es gut.
Oder Märtyrer.
Sie findet's gut. Ja, ja, sind Märtyrer, sie finden es super. Hey, also das glaubst du gar nicht, was Amerikaner können ausdrücken. Das ist so schlimm und der Biden sollte überhaupt nicht auf die eingehen, weil er verliert in der Mitte viel mehr Leute, wenn er da nicht klar Kante zeigt.
Aufmerksamkeit hat vor allem die grosse Columbia-Universität in New York bekommen. Dort waren ein paar hundert in diesem Game und haben dann noch Sympathisanten von außen abgehauen. Das waren ein paar hundert. Es hat 30'000 Studenten in Columbia. Es waren auch ein paar hundert von der Faculty, von den Professoren. 7'000 Faculty. Es ist also eine totale Minorität, aber die findet statt. Das ist am Fernsehen, das wird stundenlang berichtet und das ist eben ähnlich wie 1968, wenn man das Gefühl hat, die Regierung hat das nicht im Griff, man muss mehr durchgreifen können und dann muss man auf die andere Seite gehen und dann kommt dann vielleicht eben der Law and Order Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Sinn, oder?
Gut, aber es gibt auch noch den Robert F. Kennedy, wir haben noch gar nicht über den geredet. Der ist, finde ich, meiner Meinung nach auch ein Wildcard. Man weiss nicht richtig, wie sich das entwickelt. Also,
ich finde die Wahlen... Er ist einfach Wahlen, also offenbar, Zeit, laut ja. Neuesten Umfragen schadet er mehr an Trump. Und das merkt man an dem, dass der Trump vor allem auf ihn jetzt losgeht.
Genau, man merkt das immer ein bisschen. Beim Trump merkt man immer, wer am meisten befürchtet. Aber letztlich finde ich es zurzeit immer noch sehr unberechenbar. Es kommt total darauf an, wie die beiden jetzt sich weiter verhalten. Ich glaube, zur Zeit hat schlecht angefangen und wenn das so weiter wird, viel zu lang gezögert, hat er teilweise moralische Äquivalenz aufgestellt. Ich meine, das ist also übel gewesen. Zuerst das verurteilen und nachher sagen, aber ich sehe die Leute, die ganz schlimm finden, was in Palästina passiert.
Das darf er auch sagen?
Nein, das darfst du so nicht sagen, weil er es gleichsetzt. Nein, das finde ich ganz schlimm.
Gleichsetzen nicht.
Das finde ich ganz schlimm. Er hat im gleichen Atemzug, das haben wir schon tausendmal diskutiert, wenn irgendwie ein Verbrechen gemacht wird und eine Minderheit ist betroffen, dann muss man nicht noch alle anderen Minderheiten, die in den letzten 3000 Jahre auch mal betroffen gewesen sind von einem Verbrechen, auch noch erwähnen. Das ist immer relativierend und das hat Joe Biden gemacht.
Also.
Aber grundsätzlich, ganz ehrlich, glaube ich, die Härtelinie von Trump, die hilft ihm sehr, was Israel betrifft.
Also, er hat sich eigentlich lange nicht geäussert. Der Trump hat sich draussen halten, hat schauen, wie der Wind weht und so. Und jetzt hat er sich eben so als extremer Hardliner hat er sich wieder profiliert, wie man erwartet. Aber über das müssen wir kurz noch reden.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also es geht immer mit... Es gibt immer extremere Kampfbegriffe, die da in die Öffentlichkeit gerührt werden und solche ohne faktische Basis. Zum Beispiel hat jetzt sich der Trump der Biden-Regierung am letzten Wochenende vorgeworfen, sie verhalte sich wie Gestapo. Und die Linke behauptet, Israel betreibe Genozid in Gaza. Genozid ist über den Begriff. Nach dem Holocaust ist der aufgekommen. 6 Millionen Juden sind systematisch ermordet worden und wird jetzt eingesetzt gegen Israel, gegen Juden. Und man sagt, die machen das Gleiche. Und das ist natürlich besonders perfid, weil der Krieg in Gaza ist ein Krieg. Hamas versteckt sich hinter Zivilisten, ist ihre Strategie. Viele Tote, viele Unschuldige. Aber ein Genozid ist etwas anderes als ein Ort, wo 300 Lastwagen mit Nahrungsmitteln jeden Tag dort reingekarrt werden.
Ja gut, also eben, da müssen wir gar nicht diskutieren, das ist meiner Meinung nach so klar. Aber es ist besorgniserregend, weil die meinen das ja ernst. Die meinen das ja völlig ernst.
Dass das ein Genozid
ja,
ist?
Ja, die haben das Gefühl. Und die haben ja auch das Gefühl, seit 100 Jahren ist das ein Genozid, oder? Die, und ich sage es immer wieder, es gibt praktisch kein einziges Volk auf dieser Welt, das nicht irgendwann einmal Territorium hat müssen abgeben, wo hat müssen teilweise umgesiedelt werden und so weiter. Alle Völker haben das erlebt und die Einzigen, die das nicht dürfen sein, sind die Palästinenser, die ein Riesengebiet, das geht nämlich um die Araber, ein Riesengebiet bekommen haben nach dem Ersten Weltkrieg, geschenkt von den Alliierten, die nämlich den Ersten Weltkrieg gegen die Türkei gewonnen haben. Die Araber haben nichts gemacht für ihre Unabhängigkeit. Gar kein Streich. Nichts. Und dann jetzt seit 100 Jahren so saudumm. Und das muss man einfach mal ganz deutlich sagen, wenn die Sudetendeutschen, wenn die Ungarn, die vertrieben worden sind aus Siebenbürgen, wenn die Finnen, die vertrieben worden sind vom Stalin in Karelien, wenn die ganze Zeit würden so dumm tun, hätten wir Kopfdeckel auf der ganzen Welt ständig Krieg. Und dann nachher behaupten, dass ausgerechnet die Juden, die man in Europa 6 Millionen umgebracht hat, dass ausgerechnet die jetzt einen Genozid machen, das ist so eine Schande. Das ist so schlimm. Und solche Leute finde ich, man muss ehrlich sagen, in der Universität ein Professor oder ein Student, der so etwas behauptet, rausrühren. Weg! Raus! Das ist unglaublich, wie schwach wir auf das reagieren.
Also wenn man zum Beispiel die Charta von der Hamas anschaut, dort steht drin Genozid. Man meint, die Juden ausrotten. Und from the river to the sea, Palestine will be free, ist genau das. Weil man weiss, überall in arabischen Ländern, wo die Juden waren, haben die müssen weggehen oder sind vertrieben worden etc. Und die, die nicht weggehen, und das hat Hamas am 7. Oktober gezeigt, die werden alle massakriert wie im Holocaust. Genau das Gleiche. Wenn schon, ist es genau umgekehrt. Aber das will man natürlich sehen, wenn man verblendet ist und sagt, die einen sind die Unterdrücker und die anderen sind die Unterdrückten, die Weissen gegen die armen Leute von, of color etc., wo man gar nicht auf die Fakten schaut. Und dann kommt das raus. Und das ist jetzt ganz schlimm. Und es ist ja gestern etwas Interessantes passiert. Israel hat mir ja vorgeworfen, dass sie zu wenig Nahrungsmittel liefern. Und da hat man einen übergekommen nach dem anderen, hat man aufgetan. Der wichtigste ist Kern Shalom, der im Norden, wo auch am 7. Oktober verbombt wurde, zerstört worden ist von der Hamas. Israel hat ihn aufgemacht. Was ist gestern passiert? Raketen auf Kern Shalom, 3 israelische Soldaten tot, 10 verletzt. Kern Shalom ist wieder zu. Und das zeigt, Hamas will, dass es dort Hungersnot gibt. Sie verhindern, dass es reingeht. Weil alles das wird natürlich Israel angelastet. Und das ist so zynisch, dass es fast nicht zynischer könnte zu und her gehen.
Es ist nicht zum Aushalten. Und es ist eben etwas eine Politik, die Palästinenser seit 40, 50 Jahren machen. Immer auf Kosten von ihren eigenen Leuten. Durch die Führung der Palästinenser, ob das der Arafat war oder jetzt der Hamas, tun Sachen machen, wo eben nur ihrer Macht dienen und nur im Prinzip dem Thema dienen, dass das Thema seit 70 Jahren nicht ruhen kann. Und ich noch einmal, die Araber haben unglaubliche Gebiete bekommen, riesige Gebiete, während die Juden auf der ganzen Welt keinen einzigen Staat hatten. Niemand, die haben nie können hin. Das ist eine so eine andere Situation, als was die Palästinenser 1948 erlebt haben. Und du hast es vorhin richtig gesagt. Ich glaube, etwa 650'000 Palästinenser mussten ihre Heimat aufgeben, sind zum Teil vertrieben worden von den Juden, das stimmt.
Im aber Krieg, wo genau, die Araber angefangen
haben. Genau, während dem Krieg. Aber gleichzeitig haben die arabischen Staaten etwa 1,5 Millionen Juden aus dem Irak, aus Ägypten, aus dem Libanon, aus Syrien, aus Jordanien Jemen vertrieben, und zwar auch enteignet. Also es war auch noch anders als bei den Palästinensern. Vollkommen enteignet. Und ich meine, haben wir hier eine UNO-Organisation, die ihnen da hilft, wo irgendein Trottel aus der Schweiz der Direktor ist und die ganze Zeit jämmert, dass da irgendwie Juden aus dem Irak gehen müssen? Nein! Palästinenser sind das Opfer der Welt und alle beten das Opfer den ganzen Tag an, obwohl Palästinenser so selber nicht für sich schauen.
Also wir sind in dieser Frage weitgehend gleicher Meinung, möchten aber an diesem Radio, wie das üblich ist, natürlich auch andere Stimmen hören. Ich bin jetzt dran, überlegen, dass wir wieder Talkradio machen, weil es ist jetzt ja Bewegung in dieser Sache. Rafah wird zum Teil jetzt geräumt, die Leute werden in andere Zeltlager gebracht, das deutet auch darauf hin, dass es kein Genozid kann sein, wenn man dort ein Zelt für sie aufbaut und Nahrungsmittel bringt und auch Kliniken anbringt etc. Es kann etwas passieren. Die Geiseln, von denen man ja so wenig redet, die sind immer noch dort, die sind immer noch empfangen. Etwas vom Schändlichsten, wo man sich in der Politik hat müssen gefallen lassen. Geiseln, zivile Leute, 230 Geiseln sind das gewesen. Also wir sind ein bisschen am Überlegen, wann und wie man das mit Leuten auch von anderer Meinung und die das ganz anders sehen, weiter diskutieren da bei Radio 1 und werden Sie natürlich darüber informieren. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Gute Woche, alles Gute. Wir sind am nächsten Montag wieder da.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.